Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wann entsteht Literatur? Wann ist Literatur nur möglich als Protokoll der Realität, die nicht auszuhalten ist? Unter anderem über diese Fragen denkt die ukrainisch-österreichische Schriftstellerin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljatschuk nach in ihrem Essayband »Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus«. Darin enthalten sind Essays, Artikel und Radiotexte, die Tanja Maljatschuk seit 2014, seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, verfasst hat. Seit 2011 lebt die Autorin in Wien und dort ist sie vor der Sendung ins Studio gekommen. Tanja Maljatschuk, gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus. So heißt ihr Essayband und dieser Band enthält Essays, die Sie zwischen 2014 und heute geschrieben haben. Wie war das für Sie, im Zuge der Vorbereitung diese Essays erneut zu lesen, jetzt da der Krieg die gesamte Ukraine erfasst hat? Es gibt in dem Band ja durchaus Passagen, in denen eine Vorahnung dieses großen Krieges spürbar ist.
So ist es. Das war für mich auch selbst ein bisschen eine Überraschung, wie viel ich geahnt habe seit 2014, indem ich diese Texte geschrieben habe, vorgeahnt und doch nicht gewusst, dass es dazu zu dieser großen Katastrophe kommen kann, dass es tatsächlich ein großer Krieg ausgebrochen sein wird. Ich habe dieses Buch im Frühling, also die Idee habe ich bekommen im Frühling dieses Jahres, zwischen diesen vielen Auftritten und zwischen dem Weinen und zwischen Angstanfällen und so, dann habe ich gedacht, es ist doch eine gute Idee, diese alle Texte zusammenzubringen. Es war eine gute Lektüre, also so die Möglichkeit, tatsächlich alle Gedanken, die ich in diesen letzten 8 Jahren gehabt habe, worüber ich geschrieben habe, was ich sagen wollte, ohne zu wissen, wohin uns die Geschichte tatsächlich führt. Es war wirklich eine interessante Erfahrung. Ich kann nicht sagen, das war eine gute Erfahrung, aber interessant.
In all Ihren Büchern und auch in Ihrem neuen Band ist das so, dass Ihre Großmutter auftaucht. Sie ist so etwas wie die Hauptfigur Ihrer Literatur. In dem Band, der jetzt vorliegt, finden sich diese Sätze über Ihre Großmutter. Sie war eine Verkörperung des 20. Jahrhunderts, das in der Ukraine besonders blutig verlief. Während die anderen rundherum qualvoll starben, musste sie überleben. Woher sollte eine Totengräberin wissen, was Liebe heißt? An anderer Stelle schreiben Sie, sie füllte mein Inneres mit Geschichten. War es Ihre Großmutter, die Sie zur Schriftstellerin gemacht hat?
Ich glaube schon. Obwohl, wie gesagt, eine große Liebe habe ich von ihrer Seite nicht gespürt. Ich habe von ihr wenig Emotionen gespürt. Sie war nicht diejenige, die mich irgendwie gestreichelt hat oder hat gesagt, ich liebe dich, du bist so großartig. Nein, das Leben mit ihr war ein bisschen wie in einer Kaserne. Aber dafür habe ich immer diese Belohnungen bekommen, weil sie tatsächlich eine großartige Erzählerin war. Und sie war selbst Analphabetin, sie war selbst ein Waisenkind. Ihr Vater, den sie nicht gekannt hat, ist an Hunger gestorben, 33, und ihr ganzes Leben hat sie bereut, dass sie nie gelernt hat zu lesen und zu schreiben. Dafür aber konnte sie extrem schön erzählen. Und am Abend, jeden Abend, saß ich bei ihr, waren wir im Bett und sie fing an zu erzählen. Und ich kannte ihr Leben tatsächlich fast auswendig. Ich kannte fast besser ihr Leben als sie selbst. Sie hat mir gezeigt, was eine Geschichte machen kann. Diese Geschichten haben mir tatsächlich diese Geborgenheit ein bisschen ersetzt. Ich bin aufgewachsen nicht in großer Liebe, sondern in großen, traurigen, aber interessanten Geschichten.
Und Ihre Großmutter ist ja auch deswegen unter Umständen für Sie als Schriftstellerin eine so interessante Figur, weil sie den Holodomor, die Hungersnot in der Ukraine erlebt hat. Ein Erlebnis, worüber sie selbst ja Zeit ihres Lebens kaum sprechen konnte.
Doch, sie hat schon viel darüber erzählt. Die Sache war nur, dass ich habe das alles tatsächlich wie ein grausames Märchen wahrgenommen. Das ist nämlich mit Opfern so. Sie verstehen manchmal nicht, wie grausam ihr Leben war. Dass es nicht normal war. Ich bin damit aufgewachsen, mit diesen Geschichten. Das war für mich wie es sollte so sein. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist, erst später kommt dieses Verständnis, dass es doch etwas mir passiert ist, eine große Gewalt. Das, was den anderen Menschen eigentlich, das den Menschen generell nicht passieren darf. ja, es tut mir leid, dass ich ihr auch nie gesagt habe, wie grausam das alles war, was sie erlebt hat. Sie hat gesagt, ja, es war Hunger, es war Krieg. Sie hat das ohne Widerstand angenommen. Sie war tatsächlich ein Opfer dieses 20. Jahrhunderts in der Ukraine.
Kommen wir zu sprechen auf die Essays in dem Band, die jüngeren Datums sind, also die Essays, die entstanden sind seit dem 24. Februar. Mir ist aufgefallen, dass es ein Leitmotiv gibt, was immer wieder auftaucht, und zwar ist das der Himmel. Sie schreiben etwa, in Mariupol ist alles zerschossen, auch der Himmel. Und es gibt eine Passage über ihre Kindheit, da steht, irgendwas zerbrach hier, was aus Glas war, vielleicht der Himmel. Wie ist dieses Bild zu Ihnen gekommen? Es ist ja im Krieg tatsächlich der Himmel, der die Raketen bringt und den Tod.
Ja, das ist für mich jetzt neu, was Sie sagen. Sehen Sie, wenn ein Mensch etwas schreibt, so mehrere Texte in einem gewissen Zeitpunkt, dann tauchen immer wieder die gleichen Ideen oder Bilder, dessen ich selbst eigentlich nicht bewusst bin. Tatsächlich habe ich viel über Himmel geschrieben. Interessant. Ja, Himmel ist für mich, ich weiß nicht, das ist komisch zu sagen, extrem wichtig, wie für uns alle Menschen. Aber in den Zeiten des Krieges bekommt Himmel eine andere Bedeutung. Das ist etwas ganz Schönes, aber auch gleichzeitig etwas, was Gefahr bringen kann. Aus dem Himmel kommen jetzt die Raketen auch in diesem Moment. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Ukraine wieder ganz rot ist und Fliegeralarm in der ganzen Ukraine. Also Himmel und Erde, wo wir leben, dazwischen. Die Ukrainer hatten dieses Schicksal immer. In der Erde liegen ihre unbenannten Toten und aus dem Himmel kommt jetzt ein neuer Tod.
Ich möchte gerne noch mit Ihnen sprechen über Ihren Essay Anno Belli. Da gibt es einen Satz, der seit März immer wieder zitiert wurde, und zwar: Ich bin keine Schriftstellerin mehr und werde es vielleicht nie mehr sein können. Auf der Buchmesse in Frankfurt haben Sie im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam C. gesagt, dass Sie wieder zögerlich mit dem Schreiben begonnen haben, denn auch das Schreiben sei ein Teil des Kampfes. Wo sind die Möglichkeiten, wo die Grenzen dieses Kampfes mit der Feder?
Es ist eine extrem schwere Frage für mich. Natürlich, ab 24. Februar ist etwas zerbrochen, vollkommen zerbrochen und gestorben in mir. Als ich die Nachrichten aus Bucha und Irpin bekommen habe, es war April, dann war noch eine weitere Stufe des Trauers und dieses Sterbens. Ich bin ein Mensch der Sprache, der Wörter, immer gewesen. Jetzt in den Zeiten des Krieges bedeuten die Wörter so wenig. Wir, also die Menschen, die mit den Wörtern arbeiten, wir haben verloren eigentlich. Wir haben nichts machen können, was diesen Krieg verhindern konnte. Und ich nehme diese Verantwortung auch auf mich. Egal, dass ich ein winziges Wesen in dieser großen Sache bin, die nichts entscheiden kann, die nichts retten kann, außer ihre Arbeit eigentlich weitermachen. Mir wurde öfter gesagt, dass die Autoren jetzt in dieser Zeit müssen schreiben. Das ist ein Teil der Verarbeitung des Krieges. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit jetzt für einen Autor zu schreiben ist wie Tagebücher. Nur dieser Genre kann jetzt tatsächlich wahr sein. Ich schwanke immer wieder dazwischen.
Tanja Maljatschuk, Sie haben jetzt gesagt, Sie arbeiten mit Worten. Sie sind eben in erster Linie Schriftstellerin. Und doch fällt auf, dass man Sie in Interviews in Deutschland immer wieder auffordert, die Politik der Ukraine zu erklären oder zu kommentieren. Zuletzt ist Jakob Augstein, der Sie in seinen Radio 1 und Freitagssalon eingeladen hatte, sehr kritisiert worden dafür, dass er mit Ihnen nicht über Ihre Texte spricht, sondern Ihnen ein kontrovers moderiertes Streitgespräch abverlangt. Ich möchte zu dieser Sache gar nicht so viel sagen, nur vielleicht können Sie mir sagen, welche Reaktionen Sie seit Ihrem Auftritt vor 2 Wochen erreicht haben.
Durchaus positive. Ich war selbst überrascht. Ich habe sehr viele Meldungen bekommen von Menschen, die ich nie gekannt habe, aus Deutschland. Sie alle wie einer haben das Gleiche gesagt, dass wir denken anders, wir sind an ihrer Stelle, an ihrer Seite. Und ich habe anders erwartet. Ich dachte, es kommt vielleicht auch Hasspostings, weil man in Deutschland sich auch bedroht fühlt. Man versteht wenig, was aus dieser Ukraine kommt, diese Gefahr aus Russland, Ukraine. Also es ist schwierig für die Deutschen, tatsächlich das so zu sehen, wie wir zum Beispiel es sehen. Und trotzdem habe ich diese unglaubliche Unterstützung bekommen und ich bin dankbar dafür.
Ich habe oft in Interviews, die Sie gegeben haben, gehört, dass Sie sagen, ich bin auf der Brücke, eben weil Sie Ukrainisch und Deutsch sprechen. Da habe ich mich gefragt, passiert das eigentlich nur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dass man Sie als Schriftstellerin zu eben der Politik befragt? Oder müssen Sie auch den Menschen in der Ukraine die Politik, die politische Haltung Europas in diesem Krieg erklären?
Ich habe mich entschieden, dass ich hier, dass es hier mein Platz ist, dass ich diesen Vorteil habe, dass ich die deutsche Sprache kann und dass ich ein bisschen die Ukraine hierher übersetzen kann. Ihre Ideen, ihre Gedanken in deutscher Sprache. In der Ukraine mache ich das jetzt nicht so oft. Es ist tatsächlich so, es ist mir schwierig, über diesen Krieg auf Ukrainisch zu sprechen, auf Ukrainisch. Interessant. Weil in meinem Kopf seit 24. Februar nur noch diese eine Sprache, meine so quasi Arbeitssprache. Als ich jetzt vor kurzem in Polen war, ich hatte mehrere Auftritte auch in Polen, wo ich auf Ukrainisch sprechen musste. Es gab auch sehr viele Ukrainer im Publikum, die geflüchtet sind. Es war mir tatsächlich schwierig, das zu übertragen. Also die Erfahrung, die ich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mache, jetzt im Moment den Ukrainern zu erklären. Es ist schwierig. In Polen zum Beispiel ist auch die Atmosphäre ganz anders. Sehr freundlich, sehr unterstützend. Man weiß ganz genau, dass die Ukraine nicht aufgeben darf, dass diese Kapitulation kein Frieden bedeutet, dass es nur dann weitere Krieg in einer größeren Dimension kommt. In Deutschland gibt es diese alte Tradition, alles quasi zu Tode zu diskutieren. Und man sucht immer wieder neue Antworten. Man ist manchmal vor allem diese, ich nenne das Salonintelligenz, dass sie auch manchmal zu arrogant sind, um zu gestehen, dass sie sich vielleicht getäuscht haben, dass die Realität anders geworden ist, dass man sich anpassen muss.
Tanja Maljatschuk, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch und ich wünsche Ihnen und Ihren Nächsten alles Gute.
Danke für die Einladung und für das Gespräch.
Tanja Maljatschuks Essayband »Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus« ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, 176 Seiten, 20 €.